Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha069 und ich freue mich, euch in der zweiten Episode Stiepe Braun aka Digga Mies vorstellen zu können. DJ, Filmemacher, Vater, Lebemann, viel Spaß damit.
So, mein Lieber.
Cool.
Wir sind live. Herzlich willkommen, Podcast Brudi, Kooperation Oyo, Joscha069, zweiter Gast, Stiepe Braun aka Digga Mies.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Wie geht's
cool,
dir,
dass du mich auf jeden Fall angefragt hast. Ja, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Viel am Arbeiten, viel am Machen. Aber sonst läuft auf jeden Fall.
Nice. Wärst du so gütig und stellst dich am Anfang direkt mal vor?
Ja, also ich bin der Stiepe Braun. Bin Filmschaffender und DJ unter dem Namen Digga Mies. Leg seit lange liegen auf, 16 Jahren mittlerweile. Ich komme ursprünglich aus Gießen, zwischendurch mal in Stuttgart gelebt und jetzt seit 11 Jahren in Frankfurt. Läuft das hier bei dir, Joscha?
Alles hervorragend.
Sehr gut.
Ja, das klingt jetzt recht bescheiden, aber ich habe mir hier in der Recherche so ein paar Zettel zurechtgeschrieben.
Ich sehe es gerade. Weißt du wahrscheinlich schon besser Bescheid als ich über mich. Sehr gut.
Filmschaffend und DJ hast du gesagt.
Genau, ja. Das sind so meine Hauptaufgabenfelder, die ich eigentlich mache. Ja.
Okay. Wo befinden wir uns gerade?
Jetzt sind wir hier im Lookin' Friday Headquarter. Das ist meine Firma, die ich mit meinem Homie Sebastian Knoll zusammen gegründet habe. Wir haben uns vor 2 Jahren gegründet und konzentrieren uns hauptsächlich auf Musikvideo, Eventvideos und Livestreamings. Und genau, sind da jetzt seit 2 Jahren immer am Werkeln. Und ja, die Passion zur Musik, die teilen wir uns schon sehr lange. Und die Passion für Videos auch. Ich bin hier so ein bisschen mehr für den kreativen Bereich zuständig. Ich mache viel Editing, viel Regie. Sebastian macht die komplette Produktion. Und schwergewichtig auch nochmal eher im Livestreaming. Der Sebastian hat noch vor 3 Jahren noch eine Konzertstreaming-Plattform gegründet. Eine online-digitale Konzerthalle. Und an dem Projekt werkeln wir jetzt auch schon mittlerweile seit 4 Jahren. Es ist ein Riesenprojekt, es ist eine Riesenchance, uns in unserem Ding zu verwirklichen und der Konzertbranche ein bisschen was zurückgeben, indem wir die Konzerte Pay-Per-View ins Internet streamen, live und on-demand. Das haben wir letztes Jahr mit dem Splash gemacht. Davor haben wir die Lochis gestreamt, ein paar Experimentalpianisten. Und genau, jetzt haben wir die Plattform auf Herz und Nieren getestet. Sammeln wir Geld, um richtig durchzustarten.
Okay, und die Plattform heißt LiveView, richtig?
Genau, die Plattform heißt LiveView. Da haben wir uns ja auch unter anderem ja darüber kennengelernt, letztes Jahr auf dem Splash.
Ja, das ist richtig. Genau. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, wie so meine Berührungspunkte mit dir waren. Mhm. Und zwar war mein erster Berührungspunkt du als DJ. Und zwar hast du aufgelegt im Nachtleben für eine null promotete Party. Da sollte eigentlich eine Hip-Hop-Band spielen. Und
ach,
da
Alter,
waren
krass.
Original 2 Gäste da.
Ja, ich erinnere mich.
Krass. Und meine Ex.
Da warst du da, echt?
Ja, nee, geil. Und wir haben es so gefeiert. So, geil, was da abgeht.
Ich hatte auch ein richtig geiles Set gespielt. Komischerweise erinnere ich mich auch noch an dem Abend. Da war nichts los. Ich hatte tatsächlich noch ein anderes Booking an dem Abend. Und ich habe es irgendwie zwischendurch reingeworfen, weil der Typ, der es veranstaltet hat, hat echt eine gute Intention gehabt. So. Hat aber ein bisschen an der Promo, glaube ich, damals, ist an der Promo ein bisschen gescheitert, eher gesagt, so gesagt. Und ich habe auch ein richtig geiles 1,5-Stunden-Set gespielt, richtig schön Boom-Bap. Eigentlich gar nicht das Ding, was ich sonst so spiele, weil ich eigentlich in den letzten Jahren viel durch New School Trap Hip-Hop irgendwie in Frankfurt bekannt geworden bin. Aber Herz liegt natürlich, sagen wir mal, im Golden Era Boom-Bap Hip-Hop schon so, weil ich da auch in dem Sinne richtig klassisch Hip-Hop-mäßig auferzogen worden bin. So. Und deswegen hat es mich richtig gefreut, da mal so ein richtiges Boom-Bap funky Set zu spielen und ja, leider halt anscheinend nur für dich und für mich.
Ich fand das super, also ja. Hat Spaß gemacht.
Cool, da hast du das erste Mal gesehen, ist ja verrückt. Ja.
Genau, dann wie gesagt auf dem Splash und dann immer wieder so auf dem Konfuzius Franz haben wir uns zum Beispiel wieder gesehen.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, die letzte Station war bei einem Musikvideodreh.
Stimmt, für den Gianni.
Genau.
Saugeiler Typ, das habe ich ja gehört, war ja schon dein erster Podcast-Gast.
So ist es.
Ja, geiler Typ, Rap-Hoffnung von Frankfurt auf jeden Fall. Und dadurch, dass auch der Dario viel für ihn produziert, Tobi John und die ganzen Jungs, mit denen ich ja auch schon echt lange abhänge, besonders mit dem Dario fühle ich mich sehr verbunden, Den habe ich direkt im ersten Jahr, wo ich nach Frankfurt gekommen bin, maximal ins Herz geschlossen, weil er absolut einer der krassesten DJs ever ist, die ich jemals gesehen habe. Und der hat maximal sein Herz am rechten Fleck.
Ja, da kann ich zustimmen. Ich mag den auch. Und auf einer meiner vier Zettel, also einer Live-View, Looking Friday, haben wir jetzt schon kurz angesprochen. Ein weiterer Zettel, auf dem steht Chaos DJ Club drauf.
Genau, Chaos DJ Club habe ich damals vor, ich glaube, das ist jetzt auch schon mittlerweile 5-6 Jahren, mit dem Dario gegründet. Wir wollten ja halt unseren Style vor allem Ding halt nach vorne bringen. So experimenteller Hip-Hop, experimenteller Club-Sound, sehr viel funky, auch Uptempo-Zeugs, und das war uns damals wichtig, weil das wurde gar nicht bedient hier irgendwie in Frankfurt so, und irgendwie gab es nicht richtig diese Partys, wo halt unsere Mucke lief, und das haben wir damals angefangen zu zweit, haben regelmäßig Partys gemacht, haben auch mal einen DJ bzw. einen Produzenten aus Kroatien eingeladen, Kool-Aid heißt er, der hat unter anderem für Master Ace auch schon produziert und so, richtig geile Nummer. Das haben wir damals in der Pracht gemacht und die Pracht maximal abgerissen. Danach hat der Nuri gesagt, ey, nie wieder Hip-Hop hier. weil er erstmal das ganze Pracht wieder neu streichen musste, weil die Schweißflecken nicht von der Decke weggegangen sind.
Ja, der ist einfach nicht ready gewesen.
Der ist noch nicht ready gewesen. Nee, aber der hat schon jeden Scheiß damals mit uns mitgemacht. Der Nuri, übrigens, Pracht solltet ihr auf jeden Fall mal besuchen. Ist jetzt sehr hausig geworden oder technoid eher. Spiele ich auch einmal im Monat. Mein anderes AKA ist natürlich auch ein House-DJ zu sein. Kickt mich im Moment sehr, sehr gut. Aber ja, Pracht sollte ich auf jeden Fall besuchen. Chaos-DJ-Club hat dann so einfach angefangen, dass wir dann halt regelmäßig Partys gemacht haben, immer so quartalweise. Haben auch mal Madness und Döll eingeladen gehabt auf einer Party. Und ja, wollten halt so unser Hip-Hop-Ding halt pushen. So. Was jetzt nicht nur irgendwie auf ein Hip-Hop-Genre sich konzentriert, sondern echt eigentlich die komplette, riesengroße, schöne Palette des Hip-Hops abdeckt. Also auch mit elektronischen, funky Einflüssen, auch mal was ein bisschen über die 105 bis 110 Beats per Minute geht. Und ja, das haben wir auch eine ganze Zeit lang gemacht. Whitey Whitehouse kam dann auch irgendwann dazu. Das haben wir dann so zu dritt gemacht. Hassan Anouri war tatsächlich auch am Anfang ganz kurz dabei. Das war eine lustige Geschichte, weil der hat uns auch immer gut supportet und gepusht und uns Locations auch vermittelt. Genau, und dann haben wir es ein bisschen eingestampft, weil Dario hat dann viel mit Gianni, also als Produzent Rio, viel gemacht. Ich hatte dann mit meiner Firma, ging es dann ziemlich stark vorwärts, und Veranstaltungen zu machen ist tatsächlich echt, sieht manchmal low aus, aber ist doch ganz schön viel Arbeit. Und dann haben wir das so ein bisschen erstmal zurückgefahren, aber wir sind bald wieder bereit für eine Reunion, würde ich sagen. Also Bock ist auf jeden Fall da.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich es bis jetzt noch auf kein Event von euch geschafft habe, weil ich erst seit letztem Sommer irgendwie auf euch aufmerksam geworden bin. Mhm. Und bei der Recherche bin ich auf ein paar Videos gestoßen, auf Daily Motion, die mich stark an Boiler Room erinnert haben.
Ach stimmt, das haben wir auch noch dazwischen.
Das waren Club Sessions.
Genau, genau, das haben wir. Tatsächlich war Boiler Room da auch ein bisschen so ein Vorbild von uns. Wir haben probiert, Chaos DJ Club als Video-Mixtape-Podcast zu etablieren. So, das fanden wir auch ganz geil. Wir hatten da den Tio Tio als ersten DJ. Dann hatten wir die Beatrice als zweiten DJ, die ja auch eigentlich ein bisschen mehr in die House-Richtung oder experimentellen Club-Sound geht. Und den Air Force One. Und irgendwo ist auch noch ein ganz verstecktes Podcast vom NoSum. Von der Clique da hier aus, wo kommen sie her? Wiesbaden? Mainz? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Das haben wir tatsächlich nie veröffentlicht. Das größte Problem war, dass halt beim Hochladen der ganzen Sachen immer YouTube oder Facebook Stress gemacht hat. Deswegen lief es teilweise echt nur auf Daily Motion. Und das hat uns ein bisschen den Fahrtwind rausgenommen. Und war eine geile Idee. Also ich hoffe, dass wenn Live-View irgendwann mal funktioniert, dass wir da halt auch irgendwie eine Plattform für solche Sachen wiederfinden, wo wir DJs einladen, die ein geiles Interview abliefern, einen geilen Mix abliefern. Halt schon ein bisschen Boiler Room-mäßig, aber halt auf unseren Style.
Ja, ich habe das Gefühl, dass der Style oder das, was das ausmacht, eine recht offene Politik ist. Also das ist jetzt nichts Close-Minded-mäßiges. Das ist nicht nur 90 BPM oder nur Elektro, sondern...
Ja, also das ist, also wie gesagt, das ist auch sozusagen die Chaos-DJ-Club-Mentalität, dass wir uns nicht einschränken auf ein Genre, sondern wirklich sehr open-minded sein wollen, weil wir halt auch selber als DJ sehr vielfältig sind. Mit dem Dario spiele ich auch ab und an mal House-Gigs so, und ich habe auch sehr viel Gefallen dran gefunden, Tech-House, Detroit-House, ich sag mal Hip-Hop-inspirierten House zu spielen, und wir wollen einfach gute Musik pushen, und gute Musik findet man nicht nur im Hip-Hop, nicht nur im House, sondern halt auch irgendwas dazwischen, und das wollten wir halt auch irgendwie so ein bisschen wiedergeben und auch den Leuten zeigen, ey, ihr müsst nicht immer nur auf die Party gehen, weil die ist jetzt gefüllt und das ist halt Mainstream, sondern ey, geht auch mal zu kleinen Partys, guckt euch das mal an, weil die Stimmung ist genauso geil dort. Also wir sind DJs seit 16, 17 Jahren, und wir haben schon so viele Shows gespielt und so viel gesehen, dass wir halt uns es halt auch zutrauen, Leute abzuholen, die jetzt nicht nur typisch auf Hip-Hop-Partys gehen, und selbst wenn sie nur Hip-Hop-Fans sind, auch mit einer anderen Musik abzuholen, weil im Endeffekt muss es grooven. So.
Also ich warte darauf, dass das wieder reaktiviert wird, weil ich bin total gelangweilt, wenn eine Party das zweite Mal stattfindet und da steht schon wieder derselbe im Line-Up drinne. Mhm. Ich weiß, okay, da wird jetzt Travis Scott gespielt, so, genau. Da gehe ich safe nicht aus dem Haus, so. Ich habe da keinen Bock drauf.
Ja.
Und ich lasse mich auch gerne überraschen, ich höre gerne Musik, die ich noch nicht kenne. Mhm. Vielleicht haben Leute da größere Berührungsängste, dass es eben nicht cool oder nicht voll wird, aber bitte reaktiviert es wieder. Und also der Sommer, glaube ich, der würde dann auch nochmal eine Plattform dafür bieten.
Absolut, absolut. Das Ding ist halt auch wirklich, dass ich glaube, viele sind einfach zu ignorant und haben noch nicht das Gefühl in die DJs vor allem Ding, weil ich glaube, wenn du in Frankfurt weggehst, dann gehst du halt zu einer Party, wo du weißt, okay, die Party, die ist voll, die ist etabliert und sowas, und traust dich gar nicht so eigentlich zu gucken, so, ey, welcher DJ hat denn eigentlich auf dieser Party gespielt? Die Mucke fand ich eigentlich ganz geil, ich gehe mal zu einem anderen Gig, auch wenn das jetzt nicht die populärste Party ist, wo er spielt, aber dort spielt er und der hat schon dort gut gespielt, dann wird er bestimmt auch auf der Party gut spielen, so. Die Leute gehen viel zu krass nach Partys anstatt nach DJs. Das ist auch, finde ich, bei House ist es wiederum ein bisschen anders da so, weil da ist es so, wenn die Leute oder die DJs die Mucke spielen, da kennt man kaum einen Song. So. Die catchen aber krass einen Vibe ab, so, und einen Groove. Und auch wenn ich die Lieder nicht kenne, so bewege ich mich trotzdem dazu, auch wenn ich nicht mitkrölen kann. Ist ja bei Hip-Hop ist es so, oder ich glaube, eine ungeschriebene DJ-Regel ist halt so, 2 fürs Publikum, 1 für dich, so, wenn du Lieder spielst. So. Und beim House ist es so, spiel das, was dir gefällt und was halt die Leute abholt, und erzähl eine Geschichte. Das ist das, was mich jetzt zum Beispiel bei der House-Musik mehr kickt. So, ich liebe Hip-Hop über alles und ich werde das auch niemals entsagen. Ich werde auch immer probieren, Hip-Hop mit einem experimentellen Touch zu spielen, und ich reiß gerne von mir aus jedes Wochenende das Dauhaus ab. So. Aber tatsächlich ist das Publikum offener bei House-Partys als bei Hip-Hop.
Geil. Ja. Ich frage mich halt, wie Leute wirklich irgendwie ihren Abend planen, weil du könntest ja entweder nach der Location gucken oder du folgst deinem DJ oder also oder dann wird es mir auch schon halt, ja. Partyreihe, und dann wird es auch schon irgendwie mau. Also wie informiert man sich noch, wo irgendwelche Partys
ja,
sind?
Ja, also tatsächlich ist es so, ich glaube, es hat sehr viel mit Kreisen zu tun. Also zum Beispiel, ich war hier der Noah von Pilzkultur, hat mich mal auf eine Hausparty, ja, super Typ, geiler Tubabi, ey, mega geiler Typ, der hat mich tatsächlich mal auf eine Hausparty im Klapperfeld eingeladen, und ich war erstaunt, wie viele Leute er da hingezogen hat und wie viele Leute ich davon überhaupt gar nicht kannte. Und ich bemerke, ich glaube krass, die Partys sind halt gefüllt, je nachdem, in welchem Kreis du halt abhängst. Das ist, ich glaube, es ist sehr schwer, gruppenübergreifend Leute abzuholen.
Ja.
Also so, klar, man könnte jetzt sagen, ey, Noah, bitte aktiviere jetzt mal irgendwie deine Leute, oder Bahnhofsviertel, aktiviere jetzt mal deine Leute und lotse sie mal zu unserer Party. Aber da ist halt schon manchmal, glaube ich, noch ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ob ich das als Ego-Problem der einzelnen Parteien betiteln würde, das würde ich, glaube ich, nicht sagen, aber es ist natürlich immer schwer, wenn du halt deine eigene Veranstaltung machst und dann musst du noch eine Veranstaltung von jemandem komplett extern, mit dem du eigentlich weniger zu tun hast, pushen. Kann ich auch manchmal verstehen, aber ich glaube, dieser Cypher-Gedanke, dass man auch mal zur Kollaboration zusammenkommt, das fehlt ein bisschen hier, weil dann würden dann würde man verschiedene Gruppen mal zusammenführen. So, da kommt mal die Gruppe von dem einen Veranstalter mit der Gruppe von dem anderen Veranstalter zusammen und dann würde sich das ein bisschen vermengen und dann würden vielleicht auch mehr Leute wieder zu den einzelnen Partys irgendwo hinkommen. Also das ist ein Ding, was ich auch schon oft habe probiert zu forcieren. Klappt mal mehr, klappt mal weniger. Damals mit Bahnhofsviertel hat es sehr gut geklappt oder auch mal irgendwie mit Chaos DJ Club und anderen Cyphern zusammen. Aber es ist halt viel Arbeit, oder mit Oyo, genau, oder mit Oyo auch. Es ist, glaube ich, viel Arbeit einfach. Du musst dich dann im Veranstaltungsding komplett, also du musst komplett nur als Veranstalter da sein, weil wenn du das, glaube ich, nicht bist, ist es schwierig, das so zu 100% zu pushen. Veranstaltungen waren alle von uns immer nur Nebenbusiness, so, weil wir das for the love gemacht haben, weil wir irgendwie Bock darauf hatten, aber jeder hat eigentlich seine Hauptberuf in einem anderen Feld gehabt. Ich glaube, wenn es wirklich passionierte Veranstalter gibt, die sich wirklich darauf konzentrieren, würde sowas auch ein bisschen mehr forciert werden. So.
Okay, das heißt, das wäre geil, wenn sich da eine Instanz herausarbeitet, die sich darauf fokussiert, damit sie sich eben darauf konzentrieren kann und mehr Austausch schaffen kann.
Ja, voll.
Also zum Beispiel diese Klapperfeld-Party, ich war da auch und die hat mich zum Beispiel abgeholt, weil das war ein Ort, an dem ich noch nie war. Mhm. Da waren DJs, von denen ich noch nie gehört habe. Und ich hab Bock auf so einen Scheiß.
Voll.
Ich hab halt voll Bock auf so einen Scheiß. So. Und dann komm ich rum an Orte in Frankfurt, in denen ich noch nicht war. Ich sehe mal nicht dieselben Gesichter, so, weil so gern, wie ich die Leute hab, so, ich hab's auch schnell über, weil Frankfurt so klein ist. Mhm. So, dann will ich nicht zum dritten Mal dieselbe Person am Wochenende sehen.
Voll.
No hate, aber ich stehe halt voll drauf auf diesen Adventure-Discovery-Modus. Und es ist in Frankfurt möglich.
Voll.
Frankfurt ist unfassbar vielseitig. Es gibt voll viele von diesen Kreisen und ich glaube, es muss entweder so eine Instanz geben oder bei den Leuten muss es so ein bisschen Klick machen, dass man durch Synergien das eigene Ding auch größer machen kann.
Voll.
Angenommen, du hast 1000 Fans, Oyo hat 1000 Fans, ihr macht eine Veranstaltung zusammen, dann gehen auf einmal 100 Oyo-Fans, sind auch noch Looking Friday-Fans und vice versa. Dann seid ihr beide auf 1100.
Voll.
100 hoch.
Voll.
So, naja, es ist anstrengend, ja, Larifari, aber es ist effektiv und es funktioniert gut, weil wenn der Kern des Ganzen derselbe ist, wenn es irgendwie so the love for music ist,
voll, das soll es auch
dann,
sein,
dann ist es doch überhaupt keine Frage, dass das überspringt, der Funken.
Oyo ist da aber auch ein krasser Connector auch so. Ich fand auch zum Beispiel letztes Jahr deren Festival war für mich, obwohl ich nur auf der Aftershow war und vorher kurz da war, ich habe aber viele Reports von meinen Jungs bekommen, mit einer der coolsten Sachen, die jetzt in Frankfurt überhaupt waren. Also mega, mega Respekt an Uli, an Mighty und die ganzen Jungs. Also richtig, richtig geil. Ich habe das Gefühl, jetzt auch durch Jungs wie dich und auch so jetzt diese neue Generation um Gianni, Pilzkultur und die ganzen Jungs so in den Camps, auch Handcase mit Musik oder sowas, die Jungs, ich finde das richtig geil und ich glaube, wenn die noch ein bisschen mehr zusammen machen, dann kann das, glaube ich, einen richtig schönen Love-Gedanken wieder geben und im Sommer dann halt umso krasser halt einfach auch werden. So. Weil das fehlt tatsächlich ein bisschen, weil wir haben eine coole Szene hier, aber es kocht noch jeder so sein eigenes Süppchen. So.
Ja.
Aber das ist ein altes Problem von Frankfurt, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen finde ich es richtig cool, dass du so einen Podcast machst und da auch irgendwie probierst, die Szene abzugreifen, weil ich glaube, wenn du auch mal wieder zu einem anderen Veranstalter gehst oder mit jemand anders darüber sprichst, sprichst du positiv von mir, von Gianni oder sonst irgendetwas, die lernen dann vielleicht auch uns dann kennen, wenn sie sich deinen Podcast anhören. Das ist auf jeden Fall eine Initiative und eine Richtung, die sehr gut ist und bitte bleib am Ball und tu was für diese Szene.
Dankeschön.
Ja.
Also ich sitze tatsächlich oben auf dem Fernsehturm und gucke so runter und mein Frankfurt ist halt voll bunt, weil ich sehe, boah, da geht es und unterschiedlich, la 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 la. Aber was zum Beispiel das Hauptmotiv ist von den Rappern, die von Frankfurt nach außen hin bekannt sind, ist oft mal sowas Graues und Betonkrieger des Schicksalartiges oder was sehr, sehr kommerzielles.
Ja.
Aber es gibt halt noch 10 andere Farben.
Das ist halt
und
auch so.
Ich habe halt voll Bock, so die Frankfurt irgendwie als so bunt auch mal im Bewusstsein der Leute zu etablieren, wie es eigentlich ganz ist. Wichtig, ja. Und das ist so ein bisschen die Mission, die ich verfolge mit dem Podcast.
Super.
Transparenz reinbringen,
ja.
Weil wir haben alles. Wir haben wirklich alles. Wir haben kompetente Leute, geile Musiker, geile DJs, geile Videos. Wir haben alles, ja. Aber alles ist undercover.
Voll.
Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, letzten Sommer hat es angefangen und ich habe das Gefühl, das ist jetzt so eine Wave und ja. alles wird
ist
überragend.
Es auch, ist es auch. Also ich merke es auch im Veranstaltungsbereich. Es gibt ja auch so junge Leute wie, ich glaube, der Wilde Afrikaner ist da auch sehr aktiv da bei seinen Partys oder sowas. Finde ich cool. Ich habe es leider immer noch nicht auf eine Party von denen geschafft. Oder auch Juice mit seinen 069 Sachen oder der Stehling, der auch die Party-Szene sehr vorangetrieben hat. Ich meine, Stehling und ich, wir gehören ja eigentlich mittlerweile schon zur älteren Garde so. Aber ich find's cool, was die jungen Leute machen. Das muss noch mehr forciert werden und mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Ja. Word.
Ja. Word.
ja, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ja. Viele Leute Lust haben zu arbeiten. Nochmal ein Rücksprung.
Ja.
Wie bist du überhaupt zum Auflegen gekommen?
Also ich bin, glaube ich, ich habe noch so zu dieser letzten Generation von diesen Boom-Bap-Hip-Hopern irgendwie gehört, die so Ende der 90er so in diese Millenniumszeit reinging, so wo man echt noch richtiger Backpacker-Kid war und wenn du nicht die vier Elemente respektierst, dann bist du nicht Hip-Hop-Typ warst. So.
Warst du auf Ice Day Sneak Preview mit Blackies unterwegs?
Ja, natürlich.
Geil.
Homeboy-Hose, Alter, Southpole-Pulli und diesen ganzen Kram.
Oh, yeah.
So. Das war schon, ich bin, also ich glaube, für mich war der krasseste Zugang damals, glaube ich, Dead Press Hip-Hop, als das released worden ist. Das müsste, glaube ich, so 99, 98, 99, 2000, irgendwas so das gewesen sein.
Wie alt bist du?
Ich bin 86er Jahre, also 32.
Okay.
So. Und da muss ich irgendwas so um die 13, 14, 15 gewesen sein. Da war so ein legendärer Sommer für mich, wo ich ganz viele, auch ältere Leute kennengelernt habe, die haben gesprüht, die haben gebreakt, die haben gerappt. Ich war im Schülerradio sehr, sehr aktiv, habe da eine Sendung mit meinen Leuten gehabt, weil wir auch eine super nette Lehrerin hatten, dessen Mann beim Radio gearbeitet hat und die uns einfach jede Woche 400 CDs vorbeigebracht hat und ja, die im Radio einfach nicht mehr gespielt worden sind. Und da habe ich auch ganz, ganz viel gedickt und genau dann gesprüht, probiert zu rappen und dann ja, getanzt auch. Aber dann habe ich gesehen, wie krass die Jungs sind und bin wieder rausgegangen. Da hat es nur bis zum Six-Step gereicht. Dann tatsächlich hat mich zum Auflegen der Neid gebracht, so schlimm es sich tatsächlich anhört, weil ich hatte einen reichen Kumpel, der hat sich 12 Zehner von seinen Eltern geschenkt bekommen, fetten Mixer und er hatte halt nichts auf dem Kasten so und ich habe mir halt gedacht, Dicker, ey, wenn du das Equipment hast und du hast nichts auf dem Kasten, warum machst du den Scheiß so, weißt du? Und ich habe krass Gefallen gefunden daran, weil ich halt auch voll durch dieses Musikding drinne war. Und dann habe ich mir zum Geburtstag einen ganz schäbigen Reloop-Plattenspieler gewünscht. Riemen angetrieben, das Ding hat gewackelt wie noch was und einen ganz wacken Mixer. Und da war ich glaube, 14 oder sowas. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, den Simon. Shim hat er sich damals genannt, mittlerweile, oder dann hat er sich ich selbst genannt. Und der hat mich voll an die Hand genommen. So. Und da war ich halt jedes Wochenende bei ihm. Der hatte eine Kellerbude im Familienhaus und hat sich da sein eigenes Reich aufgebaut mit Plattenspieler und hat extrem viele Vinyls gesammelt und der hat mich so an die Hand genommen und mir so die Basics beigebracht und ja, dann waren wir halt jedes Wochenende irgendwie bei ihm unten im Keller, haben aufgelegt, haben gekifft ohne Ende, nicht geschlafen und so fing das dann an, bis ich dann irgendwie ganz klassisch über die 16., 17., 18. Geburtstage aus meinem Freundeskreis immer auf den Geburtstagen aufgelegt habe. Dann haben meine Eltern gesehen, dass ich damit nicht locker lasse. Die haben mir dann von Bekannten, haben die denen eine Anlage abgekauft, richtig fette Boxen. Und die habe ich dann halt auch immer mit auf die Geburtstage halt geschleppt. Habe dann 50 Euro dafür bekommen so, und habe auf den Geburtstag aufgelegt. Aber habe da halt krass dann diese, wie lege ich vor Publikum auf, Routinen bekommen. So.
Okay.
Und habe auch kräftig Platten gedickt Und dann halt zu der Abi-Zeit auf allen unseren Abi-Partys halt aufgelegt. Da war ich halt in der Oberstufe halt immer der DJ halt so. Mhm. Und dann da halt immer in den Clubs gespielt, in allen möglichen Bars in Gießen, immer mit einem riesen Plattencases halt hingegangen so. Es war damals echt noch stressig aufzulegen, Alter, weil ich war auch nie der Typ, der gesagt hat, so, okay, ich nehme nur 50 Platten heute Abend mit, so. Nee, ich musste 200 mitnehmen und musste immer gefahren werden. Das war der riesen Act so und riesen nervig so. Und da habe ich mich krass in Gießen etabliert und genau, dann bin ich nach Stuttgart gezogen, habe bei einer Filmproduktionsfirma angefangen zu arbeiten, habe da eine Hip-Hop-TV-Sendung geleitet, Rap-Hack hieß die, da war ich Chefredakteur und Produzent von der Sendung und da ist das krass eingebrochen in der Zeit. Da konntest du wahrscheinlich nichts über mich recherchieren, weil diese Sendung gibt es tatsächlich nicht mehr.
Nee, aber ich habe so meine Stirn gerunzelt. Warum kenne ich das nicht? Was soll das?
Ja, nee, das war krass. Da habe ich, das war halt in der Zeit, wo halt Acro Berlin so krass war und dieser Umschwung war, wo kein Label außer Acro Berlin CDs verkauft hat, weil irgendwie alles nur illegal gedownloadet worden ist. Und das war die Zeit, wo es Hip-Hop richtig schlecht ging, so um 2010, 2009, 2011 rum. Und da habe ich aber eine Hip-Hop-Sendung geleitet und die Sendung ging darum, dass wir halt jeden Monat einen Rap-Star aus Deutschland einladen. Der moderiert die Sendung. Ich zeige halt 60-70% Musikvideos, mache dann so DVD-Tipps, Tour-Tipps, präsentiere einen Unsigned Hype. Da habe ich mir dann sozusagen Künstler aus ganz Deutschland rausgesucht, habe so einen kleinen Report über die gemacht, 2-3 Minuten lang. Und das habe ich halt, es war eine wöchentliche Sendung und die lief früher im digitalen Fernsehen bei iMusic One und Yavido. Die Sender gibt es tatsächlich auch nicht mehr. Und das habe ich 2 Jahre lang gemacht und das war halt so, ich wollte halt immer mal meinen Mix wie Raw Deluxe oder meinen Fat MTV machen. So, ja, weißt du? Ja, und das konnte ich halt damit machen und habe tatsächlich jeden Rapper in Deutschland, ich glaube bis auf Kool Savas, kennengelernt und mit denen eine Sendung gemacht. Also ich habe Sendung mit Sido, Bushido, Flair, Kollega. Kollega war meine allererste Sendung damals.
Geil. Ich hab
Kollega Texte geschrieben, dass er die Sendung moderiert.
Geil. Ich hab
dann halt einfach so redaktionell. Also ich habe die Moderationstexte für die Jungs geschrieben, weil die wussten tatsächlich nicht, was sie machen sollten. Und ich habe dann auf einmal halt immer 4 Sendungen mit denen abgedreht und das war eine geile Zeit. So, ich habe damals Materia kennengelernt vor seinem ersten Release. Da kannte er noch keinen und er hat zu mir gesagt, Stiepe, ich werde ein richtiger Star. Und der ist dann halt zum Star geworden. Richtig krass, Alter.
Ja, so,
dann, wir haben ja damals für Xatar auch die ersten Videos gedreht und so. Und genau, und durch die Sendung bin ich auch nach Frankfurt gekommen. Ich habe mir einen Unsigned Hype aus Frankfurt rausgesucht, Sunny Business heißt der. Und daraus ist dann eine krasse Freundschaft entstanden. Und dann immer, wenn ich von Stuttgart nach Gießen gefahren bin, bin ich über Frankfurt. Und da haben wir halt angefangen, Ideen rumzuspinnen. So, er wollte sich als Rapper positionieren, wollte auch Musikvideos machen und Veranstaltungen. Und haben gesagt, ey komm, lass uns doch einfach alles in den Pott reinschmeißen. Wir drehen deine Musikvideos von dir und deinen Künstlern. Lass uns Veranstaltungen machen, lass uns vielleicht ein Label gründen oder sonst irgendetwas. Aber lass uns was erschaffen.
Mhm.
Und dann bin ich Hals über Kopf von Stuttgart dann nach Frankfurt gezogen und habe mit dem dann halt alles aufgebaut. Hatte meine Videoproduktionsfirma Malaria Films. Hab dann für Sunny, für Bagdad, war ein Künstler unter anderem, für die Nea. Nea ist jetzt die Freundin von Vega geworden. Auch durch, weil Sunny und Vega damals auch Musik zusammen gemacht hat und Sunny unbedingt Nea pushen wollte und sie dann Vega vorgestellt hat, dass halt Nea auf dem Album von Vega drauf rappt. Und so hat Sunny die beiden dann halt zusammengebracht auch so. Und das ist bei der Albumproduktion, wir haben dann damals auch von Vega die kompletten Videos zu seinem Chaos-Album ja. gemacht und so ist es dann entstanden. Und dann haben wir parallel zu den Musikvideos haben wir halt eine Veranstaltungsreihe gemacht, Meine Mama hört Rap hieß die, da haben wir 3 Veranstaltungen in der alten Butch Cup damals noch gemacht mit Line-Up des Grauens, DJ Premier war Headliner, Tone, Jailer, Kreuzfeld und Jakob, Afrop, hatten damals auch mit einer der ersten Haftbefehl-Auftritte gemacht. Da war noch Haftbefehl bei Jones, man bei Echte Musik unter Vertrag. Der hat dann auch seinen Auftritt bei uns, das war im O25 noch damals, gemacht. Auch Unity Liberty hießen die. Das war Namika,
ja,
kennst du,
ja?
Die hieß früher noch Hen Violet und die ist dann damals bei uns aufgetreten. Und die hat auch, da habe ich auch immer bei der gedacht, Alter, würde die mal richtig krasse Beats bekommen und nochmal irgendwie ein bisschen detailliertere Texte bekommen, die könnte ein Star werden. Und dann, ich glaube, was 5-6 Jahre danach ist die halt durch die Decke gegangen. So. Das ist echt schon krass gewesen. Krass. Dann Ratar und Haftbefehl waren auch bei uns auf den Jams so. Dadurch, dass ich Ratar durch die Videoproduktionsfirma von Stuttgart gut kannte und auch eine krasse Geschichte, ey. Ratar ist einfach irgendwann vormittags zu uns ins Büro gekommen und gesagt, ey Stiepe, wo sind Timo und Benjo? Das waren meine ehemaligen Chefs so. Und ich so, hey, die sind außer Haus so. Und er so, Stiepe, du musst mich sofort nach Bonn fahren. Ich so, ey, Dicker, ich kann dich jetzt nicht nach Bonn fahren, meine Karre ist im Arsch und sowas, ja. Ey, Stiepe, bitte. Ich so, dann hab ich ihm gesagt, ey, ich geb dir jetzt irgendwie ein bisschen Geld, nimm einen Zug. Und er so, nee, ich kann nicht mit dem Zug fahren. Ich so, wieso nicht? So, ja, ich kann nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ich so, okay, sehr dubios. Hab ich einen Kumpel angerufen, der hat ihn dann tatsächlich dann nach Bonn gefahren. Und dann war der irgendwie 2 Monate später bei uns auf der Jam. Und einen Monat danach, nach der Jam, ist er von Interpol gesucht worden, weil er halt einen Geldtransport überfallen hat. Und er ist tatsächlich einfach halt 12 Stunden nach seinem Raub ist er zu uns ins Büro gekommen und wollte, dass ich ihn halt nach Bonn fahre. So.
Ah, krass!
Und er hat halt nichts gesagt, so natürlich, also ja, zum Glück, Alter. Zum Glück hat er nichts gesagt, aber dann habe ich halt so 1 und 1 zusammengezählt. Ich so, Alter, krass, ey. Richtig heftig. Und RTL und Sat.1, alle haben bei uns in der Videoproduktionsfirma angerufen, weil wir haben tatsächlich in seinem ersten Video haben wir halt einen Geldtransportüberfall nachgestellt. Richtig krass, ey, ich schwör's dir, es lief 2 Tage lang, hat jedes fucking Medium, ob's CDF, Brisant war, Sat.1, irgendwelche Schlag mich tot, Schlagzeilen, Bild, Reportagen, Sachen, ja, und, ey, könnt ihr bitte euer Videomaterial bekommen, wir wollen eine Reportage über Ratar drehen und, ja, krasser Typ. Ratar war damals schon richtig auf seinem Film, also ich muss ehrlich sagen, Ratar ist wirklich der erste Gangster-Rapper aus Deutschland gewesen. Wirklich der erste Reale und er hat gesagt immer zu mir, weil ich habe ihn manchmal so ein bisschen belächelt, wie er halt rappt und das ist noch nicht so perfektioniert klingt so. Und er hat immer gesagt, ich fahre meinen Film, glaub mir, das wird schon. So, und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, wenn du das sagst und ja, jeder kennt jetzt seine Karriere, so, das ist halt richtig krass.
Geile, richtig geile Anekdote.
Ja.
Die kam nicht aus dem Kopf so. Ich dachte, ich hätte jetzt alles perfekt recherchiert und ich...
Nee, meine Los Banditos Filmszeiten, die sind sehr, sehr bedeckt. Da gibt's echt nicht mehr viel im Netz. So.
Alter.
Ja.
Ja, Malaria-Films habe ich gefunden.
Genau,
habt ihr auch irgendwie mit Kids aus Offenbach
genau,
da haben, unterwegs?
Genau, da haben
so eine Gründungsförderungsverein.
Genau, die haben uns damals echt cool gepusht. Die haben uns geholfen, ein paar Anträge bei der europäischen Förderung einzureichen und so. Und haben uns da wirklich subventioniert und wir konnten uns Equipment leisten. Das war echt cool. Also Kids in Offenbach, du warst ja auch da einmal dabei, gell?
Ich bin bei denen, ja.
Genau, geile Initiative für Offenbach. Genau das, was man braucht auf jeden Fall.
So, auch also, für Frankfurter kann da auch hin.
Ah ja. Ja, sehr gut, genau.
Ja, geil. Aber... Also wir sind vom DJ zum Filmen. Mir ist noch nicht ganz klar, wie du quasi den warum bist du zum Filmen umgeswitcht vom DJing? War das schon immer mit dabei? Oder?
Also ich war schon immer sehr filmaffin, würde ich sagen. Ich habe früher ganz klassische Skateboard-Videos gedreht, weil meine Jungs auch viele Skater da waren. Und ich habe mir irgendwann gedacht, so früh damals mit 17, 18 habe ich nicht geglaubt, dass ich irgendwie eine Karriere als DJ irgendwie anstreben kann, weil ich das immer so als brotlose Kunst und ja, die saufen halt den ganzen Tag und machen Party so irgendwie und das ist doch kein richtiger Beruf, so, weißt du? Und da habe ich mir gedacht, so ey, du musst irgendwas anderes machen, was du Geld verdienen kannst. Für mich war immer klar, ich will nirgendwo angestellt sein, wollte immer selbstständig sein und da war halt Film tatsächlich das erste Ding und tatsächlich, was ich auch immer gerne erzähle, also Schneiden ist echt eine sehr große Passion von mir und Schneiden und Auflegen hat sehr, sehr viel gemeinsam, weil du nimmst vorhandenes Material, ob es jetzt Musik ist oder Video und würfelst die zusammen und machst ein neues Produkt daraus. Das ist genauso wie ein DJ-Mix, du nimmst vorhandene Lieder, wirfst die zusammen und du hast einen Mix. Beim Schneiden, du nimmst verschiedenes Footage, schmeißt es zusammen und hast einen Film daraus. Und ja. Schneiden, also auf Musik zu schneiden, ist wirklich einer meiner liebsten Sachen und ich glaube, neben dem Auflegen ist das auch das, was ich am besten kann.
Geil. Ja. Wir müssen zusammenarbeiten, weil das ist das, was ich hasse. Ich liebe so die, das ist Film an sich zum Beispiel, und ich liebe es, Interviews zu machen, so, aber Postproduktion und Schnibbeln, oh, ja,
das ist geil, ich liebe das so. Und
Uli, mach bitte.
Ja. Ja, also das ist auch das Ding so, das ist, ich, mir ist das gar, damals gar nicht so bewusst geworden, aber jetzt so seit 2-3 Jahren so habe ich echt bemerkt, so krass, es geht Hand in Hand auflegen und editieren, das ist eigentlich genau dasselbe, nur dass du halt auf der einen Seite visuell arbeitest und auf der anderen Seite audiovisuell arbeitest. So. Und ja, geil auf jeden Fall, ich liebe es und ich bin wirklich sehr passioniert dahinter. So. Ja.
Geil, voll schön.
Auf jeden Fall. Kann ich auch nur jedem empfehlen, so seine Passion zu finden und das zu machen, was einem Spaß macht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich weiß, bei ganz vielen ist es auch sehr schwierig, weil man auch erstmal irgendwie das Vertrauen in sich erstmal haben muss. Besonders bei kreativen Leuten. Kreative sind immer so auf dem Scheidepunkt so, mache ich jetzt irgendwie was Seriöses, um sicher Geld zu verdienen, oder gehe ich das Risiko ein, was Kreatives zu machen? Aber im Endeffekt ist es immer doch das Wichtigste, auf sein Bauchgefühl zu hören. Klingt platt, ist aber so, ja. Und ich wollte nie was anderes machen. Ich habe dann zum Glück einen Partner gefunden mit dem Sebastian, der halt das übernimmt, was halt nicht mit dem kreativen Part zu tun hat, was halt auch krass beachtet werden muss. Es ist Hälfte Kreativität und Hälfte Produktion. Und er deckt diese Produktion ab und das auf dem höchsten Level, so ehrlich gesagt. Und wir haben uns da drin gefunden, ergänzen uns super und so macht es halt Spaß. So, er lässt mir den Freiraum, kreativ zu sein. So. Drückt mich natürlich auch, wenn ich zu kreativ bin. So, das ist halt auch so, wenn man eine Firma führen will, dann kann man nicht immer hier rumspringen und nur den geilen Scheiß den ganzen Tag machen. So. Deswegen ist es umso gut, noch so einen Partner zu haben wie ihn. Und er hat große Visionen und das ist sehr gut. Und wenn man es nicht alleine schafft, dann sollte man jemanden finden, mit dem man es zusammen machen kann und mit dem man das so durchziehen kann. Weil das ist auch echt sehr, sehr wichtig, Partner zu finden und Leute, auf die man vertrauen kann, mit denen man so ein Ding durchziehen kann.
Mhm. So. Ja, auch das, dass ich das jetzt zusammen mit dem Uli mache, ist so wichtig für mich, weil ich dann nicht alleine den Hut auf habe.
Voll.
Und dann geht das alles viel leichter von der Hand. Viel, viel leichter. Und das ist auf jeden Fall jetzt ein Projekt, Podcast Brudi, das ich forciere. Aber es war auch ein langer Weg dorthin. Also ich habe nach dem Abi habe ich mir gesagt, ja, okay, irgendwas mit Computern, das kann ich. Irgendwas mit Wirtschaft, damit später die Zukunft sicher ist.
Ja.
Studiere ich mal Dual Wirtschaftsinformatik und habe dann 5 Jahre als IT-Berater gearbeitet.
Ja, krass.
Das ist
aber viele Wege führen nach Rom, so.
Ja, ich kann es auch nicht 100% haten. Ich kann jetzt aber mit Bestimmtheit sagen, dass ich in dieser Welt nicht unterwegs sein will, weil es nicht meine ist.
Ja.
So, und dann kann ich quasi das, was ich dort gelernt habe, analytischen Sachen, an Methodik vor allen Dingen, irgendwie jetzt mit in den kreativen Bereich nehmen.
Voll.
Und dann gibt es nochmal so eine ganz andere Note.
Ja.
Weil man so einen eigenen, keine Ahnung, eigene Farbe, eine eigene Stimme.
Ja, das ist also ich meine, das prägt dich ja auch alles, was du davor gemacht hast. So. Du musst halt nur irgendwann herausfinden für dich so, was macht dir wirklich Spaß und wie kannst du es forcieren, ohne da komplett auf der Strecke zu bleiben, weil du halt jetzt kein Geld bekommst irgendwie durch irgendwelche Jobs oder sonst irgendetwas. Das ist halt tatsächlich auch immer der Spagat, den man da schlagen muss. So, weil das ist auch die Angst, die ich immer hatte, als Kreativer unterwegs zu sein, dass man halt irgendwo auf der Strecke bleibt, finanziell gesehen. Weil in Deutschland wird es einem nicht leicht gemacht, selbstständig zu sein. So. Wenn ich dir zeige, wie viel Steuern wir hier zahlen, dann fällst du wahrscheinlich rückwärts vom Stuhl runter.
Ja.
Und das macht einen natürlich auch Angst. Sag ich dir ganz ehrlich, so, weil ich habe jetzt auch Familie mit Kind, so, da kannst du nicht einfach mal sagen, oh, ich mache heute mal das und morgen mal das, so, aber ich habe es, denke ich mal, so weit jetzt geebnet, dass ich mit meiner Kreativität und dem Beruf, den ich gefunden habe, auf ein Level gebracht habe, wo ich gut damit leben kann und trotzdem noch kreativ sein kann.
Mhm.
So, das ist halt auch wichtig, also es ist, wenn es mit Live wird, das wäre mir am liebsten, weil da würde ich dann Konzerte zusammenschneiden, was Besseres würde es tatsächlich echt nicht geben und mir geile Sendekonzepte überlegen, das, was ich ja auch schon mit Rappack damals gemacht habe. So. Deswegen sind wir da beide sehr drauf und dran, dass LiveView in den nächsten Jahren echt groß wird und ich sage immer, dass Netflix der Konzertbranche wird.
Mhm. Ja, habe ich mir tatsächlich auch so aufgeschrieben. Ich bin immer noch in dieser Spagatphase. Also ich bin noch aktiv auf der Suche nach einem Nebenjob,
ja.
Damit ich so ein finanzielles Grundrauschen habe.
Ja.
Damit ich trotzdem noch genug Zeit habe, um zum Beispiel Podcast-Brudi weiter zu pushen.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil ich diesen Stempel Wirtschaftsinformatiker habe.
Ja.
Und ich bin auch unfassbar eckig.
Ja.
So, das ist schwierig für mich da irgendwie. So, ich sage immer, ich bin gut im Joscha sein, aber ich bin schlecht im mich anpassen.
Also, aber ja, also man muss sich halt auch nicht immer anpassen. Also man muss auch seine eigene Note da reinbringen. Und wie gesagt, es ist immer Work-Life-Balance. So, es ist einfach so, was kannst du for the love machen, was kannst du machen, um Geld zu verdienen und wie kannst du es in Einklang bringen. Das experimentiere ruhig. Ich meine, wie alt bist du?
Was denkst du?
Ja, so Mitte 20 würde ich jetzt sagen.
Ja, ich werde 29.
Ja, also ist auf jeden Fall jetzt so eine Phase. Bei mir hat es auch erst, würde ich sagen, auch mit 29, 30 Klick gemacht. So. Und vorher habe ich auch tatsächlich kaum Geld irgendwie verdient. So. Erst dann in den letzten 3 Jahren, würde ich sagen, besonders weil ich dann auch krass viel aufgelegt habe. Ich habe teilweise 3-mal die Woche aufgelegt. Das hat mir ein sehr, sehr gutes finanzielles Grundrauschen gebracht, weil du es vorhin schon gesagt hast. Jetzt habe ich es maximal zurückgeschraubt. Mein Kind wird jetzt am Wochenende 1 Jahr alt. Das hat schon viel verändert. So.
Congratulations.
Danke,
nice.
Mann. Danke, danke, danke. Ich habe auch eine wunderschöne Frau gefunden. Deswegen ist da auf der privaten Seite das auf jeden Fall sehr gut geworden, auch wenn es anstrengend ist. Aber wenn du 5 Tage hier maximal arbeitest und dann irgendwie nochmal 2-3 Mal in der Woche auflegst, dann hast du halt gar kein Leben mehr. So. Und das habe ich jetzt ein bisschen zurückgeschraubt. Suche mir sehr gezielt meine Gigs raus und ja, wenn die Kleine auch ein bisschen größer wird, forciere ich das auch wieder mehr mit dem Auflegen, weil das ist tatsächlich echt eine ganz, ganz große Passion von mir und ich glaube auch, dass ich es auch ziemlich gut kann. So.
Ja, und du Fuchs hast ein DJ-Team mit deiner Frau zusammen.
Ja, genau. So,
sie kombinierst du.
Ja, die ist halt auch krass angefixt worden in den letzten, also seitdem wir uns kennen. Wir kennen uns tatsächlich erst seit 2 Jahren, haben schon ein Kind und sind verheiratet, weil es halt einfach krass gepasst hat. Und sie hat mich auch nochmal näher zu der elektronischen Musik gebracht und ja, jetzt legen wir so ein bisschen als DJ-Duo auf. So. Und die Leute feiern es, ich feiere es auch. Es wird immer besser, sie wird immer professioneller in den Sachen so und das wollen wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann weiter forcieren.
Ja, voll schön, weil ihr euch quasi durch die Musikleidenschaft nochmal zusammen ein eigenes Spielfeld schafft, indem er selber auch irgendwie
voll
auf Entdeckungsreise gehen
ja,
kann.
Ey, ein
neuer Club.
Geil. Richtig neue geil. Hucke. Also, wir haben jetzt vor 2 Wochen im Tanzhaus gespielt bei der Electric Groove, auch einer der bekanntesten Partys im Tanzhaus und wir haben so ein krasses Feedback bekommen. Man hat immer so Tummel hören, ja, hast du das Ehepärchen gehört? Die waren richtig krass. und wenn du das hörst und denkst dir, oh Mann, wie geil, Alter. Deswegen machst du diesen Scheiß, Alter.
Sexy.
Ja,
geil.
Absolut.
Wo kriegst du deine Musik her? Hast du da fixe Quellen oder fliegt die dir zu? Wie
also,
kannst du das vorstellen?
Früher habe ich halt krass gedickt. So. Ich war früher richtig Deutschrap-Nazi, würde ich sagen. So. Und alles, was an Deutschrap rauskam, habe ich gedickt. Dadurch, dass auch mein Freundeskreis viel gerappt hat und ich dann auch später durch Rap-Hack ist es ja beruflich geworden, dass ich Musik dicke. Ich auch mit allen Labels immer gesprochen habe, die mir auch tonnenweise an Promomaterialien immer zugeschickt haben. Also ich würde sagen, bis vor 2 Jahren oder 3 Jahren war ich krass up-to-date, was deutsche Hip-Hop angeht.
Mhm.
Ami-Hip-Hop kam dann natürlich durchs Auflegen halt so. Da habe ich auch immer viel gedickt. Es ist wirklich dicken. Mittlerweile durch Spotify ist es krass einfach geworden. Also Spotify, das habe ich jetzt auch so vor 1 Jahr für mich entdeckt, also für jeden DJ ist Spotify das Ding. So. Weil du kriegst coole Sachen vorgeschlagen, du kannst dich durch Playlisten durchwühlen. Ansonsten, ich gehe auch gerne einfach ab und an mal, wenn sie es ermöglicht, wenn ich einen DJ-Gig hatte, bleibe ich gerne nochmal 1 Stunde länger da oder 1 Stunde davor, um den DJ einfach zu hören, um zu gucken, was er für einen Sound spielt. Shazam ist da eine krasse Sache. Ich weiß, jetzt wieder verpönt, die ganzen DJs, die sich in die Ecke stellen und Shazam, aber I don't give a fuck, Alter. So, weil der Mix ist halt immer noch entscheidend so und nicht das, was du, weil ich meine, du bist DJ, dein Job ist es, geile Sachen zu mixen und aufs Publikum einzugehen. So. Und mit was für Songs du das machst, Alter, ist in dem Sinne erstmal sekundär. So, weißt du, ob die Leute den Song kennen oder nicht, du kannst nur einen Fehler machen. Die Leute gehen von der Tanzfläche oder tanzen nicht so. Und das probiere halt zu vermeiden. Dicken tue ich echt jetzt in letzter Zeit viel über Spotify. Ich probiere auch da gerade so ein bisschen ins Game einzutauchen und meine Spotify-Playlisten zu machen. Mhm. Die heißen dann Digga Chill, Digga House, Digga Hip-Hop.
Okay.
Und probiere so dementsprechend da so einen roten Faden reinzukriegen. Und an jedem DJ, gebt euch Spotify. So. Oder Dazen oder... Nee, nicht dessen, dieser. Genau, oder whatever. Aber es ist auf jeden Fall mit Arbeit verbunden. So, ist klar, es gibt auch DJ-Pools wie DJ City oder sonst irgendwas, aber das war nie so mein Ding. Zum Glück kenne ich immer wieder ein paar DJs, zum Beispiel ein Catch, auch ein krasser DJ aus Frankfurt so. Der macht auch immer geile Edits und sowas, das feiere ich total. Den habe ich auch sehr oft videomäßig begleitet und so. Augen und Ohren offen halten
Ich hatte für ein Jahr lang eine Serie bei Run FFM, die hieß Hits of Tomorrow. Mhm. Da habe ich immer 10 Musikvideos zusammengesammelt aus Ländern der Welt. Da war dann ein italienischer Song neben einem englischen, neben einem holländischen, neben einem deutschen. Und ich habe mich dadurch meine Neugierde vorgewühlt, quasi. Und dadurch, dass ich ein halbes Jahr in Holland gewohnt habe, ist so mein Musikinteresse international explodiert.
Cool.
Und Trap hat das Ganze ermöglicht. Weil die italienische Szene zum Beispiel, die ist voll jung.
Mhm.
Die holländische Szene ist auch noch vergleichsweise jung.
Ja.
Aber seitdem Hip-Hop-Musik auch... melodiös sein darf und tanzbar sein darf und nicht mehr nur Content fokussiert und 90 BPM, funktioniert das halt auch, ohne dass du die Sprache verstehst.
Ja, voll, absolut. Absolut. Ich meine, auch eine riesen Inspirationsquelle ist natürlich auch der Freundeskreis.
Mhm.
So, klar, also mein Freundeskreis ist sehr musikaffin und auch so durch Jungs, durch den Dario, also durch den Rio, habe ich halt auch krass viel Mucke gedickt oder Whitey auch. YT ist auch sehr experimentell in seinem Kram. Das war natürlich auch immer krasse Inspirationsquellen für mich, so auf jeden Fall. Ja.
Nice. Ja. Ich boykottiere Spotify noch ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, ich boykottiere das.
Ja, aber tatsächlich verdienen aber die Leute dann doch ganz gut. Ich meine, was mir natürlich auch stört, ist halt, dass jetzt eigentlich nur noch Singles gemacht werden, um in die Playlisten reinzukommen, dass man immer so krass da drauf ist, in krasse Playlisten reinzukommen. Da schränkt man sich auch schon krass ein. Finde ich natürlich auch schade, aber ich sag mal so, für Leute, die musikaffin sind und dicken und wirklich das irgendwie bewusst machen, anstatt einfach nur, ich lass mich berieseln durch irgendwelche Playlisten, die jetzt super angesagt sind, ist das schon ein cooles Medium, muss ich sagen, ja.
Ja, klar, es hat auch viele positive Seiten.
Ja, absolut.
Definitiv. Ich habe noch 3 Fanfragen mitgenommen aus der Insta-Community.
Geil, Alter.
Die Leute sind auf jeden Fall erst später drauf gekommen, wer denn der Mensch ist, der kein Rapper und kein Sänger aus der Frankfurter Szene ist. Als ich dann gesagt habe, okay, Filmemacher, Entrepreneur und DJ, ist jemand drauf gekommen.
Okay.
Aber davor war es recht offen, die Frage.
Ja.
Und der Alnigraphie fragt, welche Kamera und Objektive du benutzt.
Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also für so kleinere Sachen und Event-Sachen habe ich eine Sony Alpha 7 S2 mit G-Master Optiken und ein bisschen eine Ronin S, ein Handgimbal ist das. Wenn wir aber größere Produktionen machen, jetzt zum Beispiel auf dem Splash Festival haben wir das mit 8 Arri Amiras gedreht. Das sind so die größten Kameras, die es auf der Welt eigentlich gibt. So, damit werden Hollywood-Filme gedreht. Letzte Woche haben wir für Pepsi einen kleinen Spot gedreht, da haben wir es mit der Red gedreht zum Beispiel. Interviews und Dokumentationen machen wir meistens mit einer A7S, wie heißen die jetzt? FS7, genau. So, das sind so die Sachen, aber es ist echt sehr projektbezogen und sehr budgetbezogen. So. Und genau, das sind so eigentlich so meine handwerklichen Sachen. So, ja.
Top. Der UA Phil fragt, was Hip-Hop für dich ausmacht.
Ich bin Hip-Hop, Alter.
Hip-Hop, Warum bist du Hip-Hop?
Ey, weil Hip-Hop mein ganzes Leben geprägt hat. So wie ich bin, ist nur wegen Hip-Hop. Sag ich dir ganz ehrlich so, weil ich war, ich würde sagen, bis Mitte 20 habe ich mich dem Hip-Hop maximal verschrieben. So. Also Hip-Hop hat meine Freunde ausgewählt, Hip-Hop hat meinen Style ausgewählt. Hip-Hop hat meine Art zu denken geprägt. Also eigentlich so wie ich bin, hat alles Hip-Hop gemacht, so sag ich dir ganz ehrlich. So, ich war richtig krass getrieben. Ich war dieser Typ, der, ey, wenn du die vier Elemente nicht respektierst, dann kriegst du auf die Fresse, so. Dann schimpf dich nicht als Hip-Hopper, so. Sei von mir aus irgendwie Musiker, Rapper oder was auch immer oder sowas, aber sag nicht, dass du Hip-Hop bist, wenn du es nicht respektierst, so. Und ja, also das hat mich maximal geprägt, so sag ich dir ganz ehrlich. Und Hip-Hop kam zu mir primär durch die Kultur. Ich bin nur auf Jams gewesen, ich war nur mit Leuten unterwegs, die auch Hip-Hop konsumiert haben. Und das ging dann natürlich, wenn man älter wird, ist es nicht mehr so extrem, so, ja, dass da Hip-Hop dich so treibt. Aber so wie ich bin, hat Hip-Hop gemacht, so auf jeden Fall. Ja, kann ich schon sagen.
Schön. Digga Mies fragt, wie kommt man auf seinen Scheißnamen wie Digga Mies?
Ja, das war, ich hab's vorhin gesehen bei Instagram. Ja, und dann, weil das ist nämlich immer so die Standardfrage, wie kommt man auf Digga Mies? Tatsächlich hatten, mein alter Name war Funkel B. Blink. So, und nachdem ich nach Frankfurt gekommen bin und keine DJ-Gigs hatte, habe ich auch mich keine Gedanken drum gemacht, wie ich mich nennen will. Und dann kamen auf einmal super viele DJ-Gigs und ich habe mich halt immer als No-Name draufschreiben lassen. So. Und dann habe ich irgendwann YouTube bei mir geöffnet und ich sehe oben, möchten Sie sich mit Profil Digga Mies einwählen? Und ich so, hä? Wieso steht denn da Digga Mies? Und dann habe ich vor, keine Ahnung, wo YouTube irgendwie frisch gegründet worden ist, habe ich mir halt einen Account gemacht und habe halt Digga Mies halt reingeschrieben. So. Und ja, habe ich damals meine Ex-Freundin und meine Freundin gefragt, hey, was sagt denn eigentlich zu Digga Mies? Und die so, ja, das ist schon ganz geil, so irgendwie. Und ja, dann wurde es halt so Digga Mies. Ich fand es halt cool, weil ich habe auch früher sehr viel Digga gesagt, anstatt Alter. Und Azad hat mir gesagt, dass Mies auch geil ist. Also Mies bedeutet halt einfach fett, nice,
bös,
so, weißt du. Dann habe ich einfach Digga Mies zusammengeführt und dann war ich Digga Mies.
Geil.
That's it.
Wunderschön.
Genau, ja, Mann.
Mein Lieber, wir sind durch.
Ja. Ah, ich will mich noch kurz auf eine Sache aufmerksam machen. Wir haben Black is New Black, ist eine super bekannte Partyreihe von uns. Die machen wir jetzt auch wieder weiter. Warte mal. 13.04. glaube ich, im Tech Noir. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeikommen. Das ist meine Lieblingsparty, an der ich am liebsten auflege. Genau, 13.04. Kommt da auf jeden Fall vorbei.
Nice.
Ja.
Mein Lieber.
Josh, vielen lieben Dank
für dieses
nette Interview.
Ja,
bitte zieh das weiter durch.
Hat Spaß gemacht.
Sehr, sehr guten Gefallen der Hip-Hop-Szene in Frankfurt.
Dankeschön, dasselbe kann ich nur, würde ich sagen.
Dankeschön.
Rock'n'Roll.
Cool. Piu. Ciao. Piu. Podcast
Pro.
Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat die zweite Folge Podcast Brudi gefallen. Vielen lieben Dank für den ganzen Input, den ich von euch über Instagram schon bekommen habe. Folgt mir da gerne YOSTHA069. Das ist mega geil, mit euch das zusammen zu machen. Das wird von Mal zu Mal besser. Ist ein Traum. Jeden ersten Sonntag im Monat könnt ihr euch auf eine neue Folge freuen. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.